Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Ein Jahresrück- und Ausblick, der bietet sich an. Rückblick auf das Jahr 2021, Ausblick auf das Jahr 2022. Und als Studiogast für dieses Gespräch habe ich mir Herrn Professor Dr. Max Otte ausgesucht, der mir jetzt in seinem Refugium in der Eifel zugeschaltet ist. Schön, dass Sie da sind, Herr Otte.
Tag, Herr Drescher.
Herr Otte, Sie produzieren ja einen eigenen Hauswein, wie ich weiß. Den durfte ich schon mal verköstigen. Wie beschreiben Sie denn den Börsenjahrgang 2021? Welches Prädikat hat er verdient?
Ich würde sagen, fulminante Blume, fulminanter Start. Und im Abgang ist er etwas schwach, aber insgesamt eine ganz runde Sache. Also den Wein würde ich schon gerne weiter trinken.
Würden Sie gerne weiter trinken. Ja, wir hatten hier diese Frage unlängst mal auch an den einen oder anderen Fondsmanager geleitet. Da war von Spitzenjahrgang die Rede, von Spätlese. Aber auch die wurden dann beim Ausblick etwas demütiger. Deshalb, wir kommen da bestimmt gleich noch zu. Wenn Sie schon sagen, Sie würden sich den auch noch länger wünschen, heißt das, es muss nicht unbedingt so kommen. Was war denn mit Blick auf Ihr Portfolio, wir wollen hier kein Frontrunning machen, aber was war denn mit Blick auf Ihr Portfolio der beste Pick des Jahres? Und was war das, wo Sie sagen, na, das hätten wir vielleicht auch besser gelassen? Das war da mal völlig daneben.
Ja, grundsätzlich sind wir seit einigen Jahren verstärkt in der Plattform-Economy drin. Also in der, wenn Sie so wollen, New Economy. Das war ja mal ein Schlagwort vor 20 Jahren. Also ich habe schweren Herzens mich von vielen DAX-Konzernen getrennt vor 5-6 Jahren oder vor etlichen. Da waren wir nie übergewichtet. Aber auch sowas wie BMW haben wir nicht mehr. Und die guten Picks, einer jetzt zum Jahresende war ein Tierversicherer, spezielles Unternehmen, was aber ein langfristiger Wachstumstitel ist. Den Namen darf ich nicht nennen, aber es ist Plattformwirtschaft par excellence und läuft seit Jahren schon steil nach oben, wenn auch mit Schwankungen. Und das andere war die Gazprom. Die Gazprom ist so billig. Und da wird der ein oder andere sagen, ja, was ist denn mit den geopolitischen Risiken? Die gibt es natürlich. Wir haben den Case durchgerechnet, den Investment Case, auch für den Fall, dass Nord Stream 2 nicht kommt. Und Nord Stream 2 ist ja fertig gebaut, wird aber jetzt noch von den europäischen Gerichten aufgehalten. Und Rohstoffplays sind eben, und nicht nur Gazprom, sind die andere Hälfte. Also das sind die guten Picks. Also auch die sonstigen Unternehmen der Internetwirtschaft laufen ja hervorragend weiter. Also wenn wir da eine Microsoft haben oder eine Google, das läuft auch gut. Aber dieser Tierversicherer hat es nochmal getoppt. Dazu eben die Gazprom. Und am schlechtesten gelaufen ist TeamViewer, auch eine Plattformwirtschaftsunternehmen. Die meisten werden es kennen, in Deutschland gegründet. Und das hat in diesem Jahr schwer enttäuscht.
Mhm. Heißt, man kann nicht einfach per se sagen, der Sektor läuft und der Sektor läuft nicht, sondern es hat auch da nach wie vor was mit Blick auf die einzelnen Geschäftsmodelle zu tun. Was hat Sie denn 2021 besonders verwundert? Was war anders als erwartet, wo Sie gesagt hätten, also mein Big Picture sah eigentlich so aus und das hätte ich nicht erwartet, das kam. Aber was war das, wo Sie dieses Jahr sagen, das hat mich am meisten verwundert?
Also eigentlich hat mich 2021 nicht so überrascht. 2020 mit dem Wahlausgang, das war sehr überraschend in den USA und mit den Turbulenzen, die es darum herum gab. Aber ansonsten haben wir schon, sagen wir seit längerem jetzt, wir sehen die zunehmende Flucht in die Sachwerte. Das Geldsystem ist marode. Die Leute merken, dass es an seine Grenzen stößt. Die Inflation ist massiv angesprungen, was wir auch seit Jahren schon sagen. Ich sage es eigentlich seit 10 Jahren. Es gab ja immer schon versteckte Inflation. Auch jetzt zeigt sich das wirklich. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, 2021 ist mehr oder weniger gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es geht weiter diese Bewegung hin zur Plattformwirtschaft, weiter diese Bewegung Richtung Sachwerte. Die Schulden steigen. Etwas überrascht war ich, dass die Effekte von dieser Pandemie nicht größer waren. Ich hatte es mir etwas größer vorgestellt, aber das ist eben durch die massiven Staatsprogramme dann kompensiert worden, sodass es relativ bald weitergehen konnte, dass die Wirtschaft auch weiterläuft.
Es ist ja so, dass Sie als Wissenschaftler, als Fondsmanager schon unterschiedliche Spitznamen bekommen haben. In der Regel ist es so, dass einer entweder als ein Crash Prophet gilt oder als ein Börsenbulle. Ich denke mal, wie so klassischerweise früher an Heiko Thieme oder so denke, hätte man immer gesagt, der ist immer auf der optimistischen Seite. Umgekehrt, so früher Roland Leuschel denken oder so, wo man gesagt hat, ah, die sind aber immer eigentlich negativ. Sie sind jemand, der sich durchaus schon den Namen gemacht hat, sowohl Börsenbulle gewesen zu sein, als auch Crash-Prophet gewesen zu sein. Wo schlägt Ihr Herz, wohin schwingt Ihr Pendel denn zu diesem Zeitpunkt?
Ich bin weiter optimistisch, also optimistisch für die Börsen, was nicht heißt optimistisch für die Politik und für die Wirtschaft und für den Zustand unseres Landes. Das sind zwei paar Dinge, das muss man immer sagen. Aber wenn Sie es an eben sagen, Crash-Prophet und Börsenbulle, natürlich bin ich grundsätzlich bullisch. Das muss man einfach sagen. Ich habe 2006 die große Crash-Prognose gemacht, die dann 2008 eintrat. Und ich habe 2019 ein dementsprechendes Buch geschrieben. Und da kam auch dann was. Da waren 13 Jahre dazwischen. Da waren sehr, sehr viele bullische Prognosen dazwischen, auch anders können Sie an der Börse auf Dauer kein Geld verdienen, es sei denn, Sie sind Shortseller und Sie suchen sich sehr spezielle Investment-Cases raus. Aber makroökonomisch vor allem auf Crash zu setzen, das funktioniert nicht, denn die Börse ist nach oben offen und auch einzelne Titel sind nach oben offen und nach unten können Sie bestenfalls 100% verlieren. Das heißt, das Risiko, nicht dabei zu sein, ist viel höher als das Risiko, jetzt vielleicht mal was Falsches gemacht zu haben. Also wer Geld verdienen muss, muss an der Börse aktiv sein. Der muss die richtigen Sektoren haben, in den Sektoren möglichst die richtigen Titel. Das gelingt nicht immer. Und ich sehe eben, dass es weitergeht an den Börsen. Bin da durchaus für unsere Fonds, für die Portfolios, für Aktien optimistisch. Das speist sich aus mehreren Überlegungen. Einmal ist es ja tatsächlich so, wie ich eben sagte, dass die Ausgabenprogramme der Staaten weiterlaufen, ob das Green New Deals sind oder Helikoptergeld in Form von Kurzarbeitergeld oder. Da wird weiter kräftig reingebuttert. Auch wenn die Notenbanken jetzt etwas zurückfahren sollten, mit der Fed begonnen, das ist Geldpolitik. Dafür geht die Fiskalpolitik, also die direkte Ausgabenpolitik, unvermindert weiter und steigert sich wahrscheinlich sogar noch. In Deutschland ist ein fiskalpolitischer Impuls von 10% über 2 Jahre, also dieses und nächstes Jahr, jeweils gesetzt worden. Das sind 20% des BIP, wenn man das mal zusammenrechnet. Das ist massiv. Also es wird weiter staatswirtschaftlich mit staatlicher Unterstützung Gas gegeben. Die keynesianische Fiskalpolitik, die Globalsteuerung ist zurück, die Ende der 70er diskreditiert war. Und das heißt, die Wirtschaft wird weiterlaufen irgendwie unter großen Strukturänderungen und Umbrüchen. Alte Sektoren sterben. Das wird ja jetzt alles beschleunigt durch die pandemische Situation. Aber letztlich heißt das, dass die Börsen aus meiner Sicht weiterlaufen werden. Vielleicht wird es nicht ganz so gut wie 2021. Vielleicht wird es auch noch besser, denn es kann durchaus sein, dass die Masse der Leute merkt, dass das Geld wirklich auf dem Konto nichts mehr wert ist. Wir Deutschen sind ja immer noch Weltmeister mit im Geldhorten und dass dann nochmal ein kräftiger Impuls für die Börse kommt. Und das ist mal das eine. Und das andere ist, dass die Assetklasse Aktien zwar stellenweise teuer ist, es gibt auch bei Neuemissionen durchaus Blasen und Übertreibungen, aber insgesamt ist sie nicht so teuer wie die Immobilien. Also wenn Sie eine Alphabet haben mit 35er KGV oder so, und das mit einer Münchner Qualitätsimmobilie mit 50-fachem der Miete vergleichen, da sind die Aktien besser. Und wenn Sie davon ausgehen, dass das Geld jetzt rapide im Wert schwindet, dass vielleicht auch Sondersteuern kommen und so weiter und so fort, dann lohnt es sich weiter recht gut in Aktien zu investiert zu sein.
Ja, Herr Professor Otte, was machen wir denn dann aber mit den Kritikern, die es ja gibt und die auf Spekulationsblasen hinweisen? Jüngst Charlie Munger, der Sozius von Warren Buffett, er gesagt hat, das erinnere ihn schon an die Zeit der Dotcom-Bubble. Vielleicht sei das jetzt sogar noch verrückter als damals. Und auch Dr. Michael Burry, den ja viele aus dem Film The Big Short kennen, damals dargestellt von Christian Bale, der Fondsmanager, der Hedgefondsmanager mit dem Glasauge, dann weiß wahrscheinlich jeder Bescheid. Auch er positioniert sich wieder gegen, sagt, das ist alles übertrieben, das ist alles ungesund. Was machen wir mit diesen Kritikern?
Es ist ungesund, das habe ich ja versucht auch zu sagen. Wir versuchen ja die Wirtschaft einerseits mit Ausgabenpolitik am Laufen zu halten. Andererseits ist es eine große Transformation von real zu digital, was natürlich durch die pandemische Lage beschleunigt wird und auch verstärkt wird. Und die Regierungen gehen mit massiven Staatsausgaben rein. Und wenn dann Charlie Munger oder Michael Burry, zwei Personen, die ich sehr, sehr respektiere, das sagen, dann muss man das ernst nehmen. Und in der Tat sind das Ansagen, die mich nachdenklich machen. Ich bleibe bei meiner Grundthese. Ich sage es nochmal, wenn ein Alphabet ein 35er KGV oder sowas in der Art hat, dann ist das jetzt nicht billig. Und die Frage ist ja, brechen diese Gewinne irgendwann massiv ein, wenn es jetzt vielleicht eine krisenhafte Entwicklung gibt oder wenn die Wirtschaft nachlässt? Und das glaube ich eben nicht bei diesen neuen Unternehmen. Das sind die neuen Konsumgüterwerte. Wie es Jeremy Grantham gesagt hat, ebenfalls ein Investor, den ich sehr respektiere, und der hat es vor 5, 6 Jahren gesagt, die Gewinnsteigerungen und die Kurssteigerungen sind bei diesen großen Big Techs Hand in Hand gegangen. Die Frage ist jetzt, wie in der Dotcom-Blase brechen die Gewinne weg? Das ist ja vielen Dotcom-Unternehmen passiert. Und das kann ich mir hier nicht vorstellen, denn diese Microsofts und Googles und so weiter haben sich so stark in unsere Konsumgewohnheiten eingefressen, dass wir wirklich, wenn Sie so wollen, vor einem Reset stehen, vor einem Umbau der Wirtschaft, von einem Umbau von real auf digital, von nachhaltigen Verhaltensänderungen der Menschen. Also ich bleibe dabei, ich setze auf diese Werte. Natürlich nicht nur, wir halten auch ein bisschen Liquidität, ein bisschen Kasse, wir fahren nicht Vollgas, aber wir fahren schon weiter im dritten Gang.
Ja, das führt uns zur Inflation. Bleibt sie, wie der ein oder andere das so schön sagt, ein kurzfristiger Effekt im Sinne eines Buckels? Oder ist die Inflation gekommen, um nachhaltig zu bleiben, ein dauerhaftes Phänomen zu werden? Die Notenbanken haben immer gesagt, 2% sei das Ziel. Ein kurzfristiges Überschießen sei auch in Ordnung. Inzwischen haben wir aber sowohl in den USA als auch hier in Europa ja Zahlen, die jenseits der 5% dann schon eher sind. Deshalb Frage, was heißt das dann für die Notenbankpolitik? Normalerweise würde man ja jetzt klassischerweise Zinserhöhungen durchführen, aber ich sehe da ein gewisses Dilemma.
Dieses Dilemma gibt es und es wird ja von offizieller Seite gerne behauptet, dass die Inflation jetzt kurzfristig nur angestiegen sei und dass ich das wieder normalisiere, dass es kurzfristige Effekte sind. Das müssen zum Teil die Notenbanker sagen. Also wenn sie jetzt sagen, die Inflation ist hier, um zu bleiben, dann heizen sie sie ja in gewisser Weise weiter an. Sie versuchen das also zu framen, sich nicht zu weit aus dem Fenster zu hängen. Auch zum Teil die Ökonomen der Regierungsinstitute oder der Wirtschaftsforschungsinstitute, die irgendwo natürlich regierungsnah letztlich doch sind. Während Herr Sinn, der ja ausgeschieden ist und der immer schon seine Meinung gesagt hat, die Inflation muss bleiben. Dieser Meinung schließe ich mich an. Ich sage seit 7, 8 Jahren auch, dass die Inflation steigen muss. Jetzt haben wir sie. Und diese 5% sind durchaus realistisch. Es kann noch weitergehen und das Ganze über 5, 6, 7, 8 Jahre, so ungefähr wie in den 70er Jahren, also eine Art Stagflation. Warum ist das so? Wir haben eben diese hohen Schuldenberge und Inflation ist eines von mehreren Mitteln, derer Herr zu werden. Der Internationale Währungsfonds hat schon 2014 in einem Paper 4% gefordert, und zwar dauerhaft, also nicht auf der Ewigkeit, aber für eine längere Zeit. Und jetzt ist die Inflation höher, aber auch die Schulden sind höher als damals, und so wird es wohl bleiben müssen. Und wenn jetzt noch weitere Effekte kommen, wir sehen durch die Unterbrechung der Lieferketten eben auch massive Preissteigerungen bei den Vorprodukten, bis zum Teil 18% im Schnitt, dann ist das ein Frühindikator dafür, dass die Inflation noch weiter steigen wird. Und die Notenbanken können dem eben nicht Herr werden. Das ist das Problem. Die Notenbanken sitzen auf vielen nicht so tollen Papieren, sei es Staatsanleihen, sei es Unternehmensanleihen. Wenn sie auf den Markt werfen, drücken sie die Preise und erhöhen das Zinsniveau. Das ist das eine, dass das Zinsniveau steigt. Das andere ist, dass dann viele Banken Abschreibungen vornehmen müssen in ihren Bilanzen, weil eben ihre Assets gesunken sind. Und dann haben wir ein echtes Systemproblem. Das heißt, die Banken können die klassische Inflationsbremse nicht anziehen. Und wir werden wahrscheinlich etliche Jahre sehr spürbare Inflation haben. 5% ist da eher noch die Untergrenze. Vielleicht werden es auch mal 8, 9, vielleicht auch mal 10. Das erwarte ich. Gleichzeitig wird eben die Fiskalpolitik über Ausgaben, über neue Staatsschulden versuchen, irgendwie die Wirtschaft am Laufen zu halten. Also ich glaube, dass sie 5% im nächsten Jahr und in den Folgejahren pro Jahr verdienen müssen mit einem Portfolio, um überhaupt kaufkrafttechnisch auf der Stelle zu treten. Und das ist mal eine Ansage.
Jetzt gibt es ja das Bekenntnis der amerikanischen Notenbank, sehr zügig das Tapering zu dynamisieren und es schon irgendwo im März zu beenden. Dann sind Zinsschritte angekündigt. Man hat zwar nicht gesagt, wie groß diese Zinsschritte sind, aber unterstellen wir mal, dass es immer mal so um 0,25% passiert. Dann sind ja die drei Zinsschritte im Jahr 2022 und die nächsten angekündigten für 2023, die wären ja von der heutigen Basis 0 bis 0,25. Das wäre ja schon ein richtiger Schluck aus der Pulle, den es hochginge. Was heißt das dann für die bestehenden Anleihen, die heute jemand in seinem Portfolio hat? Was heißt das für Neuinvestitionen im Anleihebereich und was heißt das für die Aktienmärkte?
Ja, die Banken können ja ein bisschen nach International Accounting Standards können sie ein bisschen das einteilen, also Assets held for trading und langfristige Aktien, langfristige Anlagen, da können sie ein bisschen spielen, sodass also Kursverluste nicht sofort vielleicht dann heruntergeschrieben werden müssen. Aber natürlich drückt es auf die Kurse. Bin mal gespannt, ob die Notenbanken es schaffen, das Tapering wirklich zu beenden. Irgendwas werden sie sich einfallen lassen müssen, denn natürlich geht es auf die Anleihenkurse und der Anleihenmarkt ist immer noch der größte liquide Assetmarkt der Welt. Da wird was passieren müssen. Also ein Teil der Kompensation wird, wie schon gesagt, über die Fiskalpolitik kommen, wo man versucht, neues Geld über Green New Deals oder welche Programme auch immer in den Umlauf zu bringen, was ja letztlich auch ein viel härteres Mittel ist als die Geldpolitik, die wir seit 1987 bevorzugt gefahren sind.
Hier schwingt aber auch ein bisschen mit durch gerade. Die Notenbanken werden da schon sensibel mit umgehen, haben da auch Steuerungsmöglichkeiten. Ja, aber es ist ja in den letzten Jahren so ein bisschen dieses Narrativ aufgekommen, die Notenbanken werden eigentlich immer für den Investor die Kohlen aus dem Feuer holen. Frage, sollten wir uns auf diese Mechanismen in der näheren Zukunft einfach so weiter verlassen, wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist? Ich habe manchmal den Eindruck, selbst wenn Sie es wollten, es könnte der Punkt kommen, wo Sie es nicht mehr können.
In der Tat, also wenn Sie mit dem Tapering aufhören, dann machen Sie es ja in gewisser Weise nicht mehr. Deswegen weiß ich auch noch nicht, ob Sie das Tapering wirklich ganz abstellen. Was ich eben meinte, ist, dass die Geschäftsbanken gewisse Möglichkeiten haben in den Bilanzen, vielleicht das ein oder andere nicht gleich runterzuschreiben, wenn wirklich die Anleihenpreise etwas fallen sollten. Aber das wird aus meiner Sicht sehr bald oder sehr genau von den Notenbanken beachtet, die ja auch an Kryptowährungen arbeiten und wo wir dann tatsächlich vielleicht eine teilweise Transformation unseres Geldsystems bekommen, und zwar in gar nicht allzu langer Zukunft, dass man denn wirklich sagt, wir schreiben Geldforderungen alt, zum Teil ab, ersetzen das durch Währung neu, also dass so ein gleitender Übergang, so eine gleitende Reform des Geldsystems sich da hineinmischt. Also da ist vieles, vieles möglich. Deswegen bin ich grundsätzlich auch eher Aktienfan, wenn man die richtigen hat. Man weiß nicht, was auf dem Anleihenmarkt und was bei den Geldforderungen und bei den Financial Assets passieren muss. Aktien sind ja Real Assets.
Kryptowährungen standen bei mir erst später auf dem Zettel, aber wenn Sie jetzt schon darauf zu sprechen kommen wollen, spiele ich Ihnen den Ball hin. Sind das die berühmten Spekulationsblasen, die vielleicht gemeint sind?
Nicht nur. Also wir haben gerade bei jungen Tech-Werten, immer wenn es IPO-Aktivität gibt, kann man ja davon ausgehen, dass ein Markt überhitzt ist. Also wenn es merkliche IPO-Aktivität gibt, denn das passiert natürlich nur dann, wenn der Verkäufer von Unternehmensanteilen einen günstigen Preis bekommt. Deswegen machen wir auch kaum IPOs. Bitcoin geht rauf und runter, ist jetzt wieder rauf. Also das hat natürlich einen hochvolatilen Charakter. Der Bitcoin-Markt ist ja auch erst bei 1,5, 2 Billionen vielleicht Assets. Das ist jetzt nicht so viel, das ist die Marktkapitalisierung eines großen Big Techs. Und wir wissen nicht, wie sich dieser Markt weiterentwickelt, ob sich vielleicht andere Währungen durchsetzen. Bitcoin ist im Moment der Standard. Elon Musk hat gesagt, er nimmt auch mal Dogecoin an, die als Spaßwährung gestartet sind, wo jemand einfach ein Hundeporträt auf eine Münze gedruckt hat, auf eine virtuelle, also wie ein Dog, und das dann mal als Jux-Währung in den Umlauf gebracht hat. Und siehe da, es wird eine legitime Kryptowährung. Also das zeigt schon, dass da sehr viel Fantasie ist, dass auch tatsächlich spekuliert wird. Aber andererseits ist die Technologie natürlich verlockend und real, und deswegen steigen die Notenbanken auch ein. Wenn wir diese starken staatlichen Interventionen nicht hätten, dann würden sicherlich wäre Bitcoin eine legitime, gute Spekulation. Ich selber bin ja nicht engagiert. Ich gönne jeden, der da Geld verdient hat, gönne ich seine Gewinne. Ich sehe nur die Gefahr, dass die Staaten irgendwann den Stecker ziehen, wie jetzt schon in China geschehen, und sagen, diese Währung ist für uns nicht mehr steuerbar. Wir wollen eben die staatlichen Kryptos. Und dann sehe ich eine sehr bescheidene Perspektive für die privaten Kryptos und für Bitcoin. Also diese Gefahr ist sehr real, weil eben Bitcoin nicht steuerbar ist, weil es eben zu einem Machtfaktor wird. Und natürlich kann man es dezentral halten, aber man macht dann unter Umständen illegale Transaktionen, wie jetzt in China schon, wo das auch offiziell nicht mehr erlaubt ist. Das kann man eine Weile machen. Ob man sich auf Dauer damit wohlfühlt, sei dahingestellt. Der Staat kann auch härtere Instrumente vielleicht dann einsetzen, Strafen und so weiter. Wir sehen das jetzt ja in der Gesundheitslage, dass also die Staaten sehr, möchte ich sagen, sehr hart, sehr kontrollorientiert agieren. Das können sie dann auch in dem Fall. Und deswegen halte ich mich da zurück. Aber ich verstehe jeden, der ein paar Bitcoin hat, als Diversifikation zum sonstigen Portfolio.
Wobei wir festhalten wollen, dass nicht jede digitale staatliche Währung auch eine Kryptowährung wäre. Da darf man dann auch gespannt sein, was die Ideen angeht, da digitale eigene Währungen, virtuelle zu gründen seitens der Staaten. Ja, schauen wir auf den Zettel, auf den Investorenzettel, den berühmten Skatblock des Investors im kommenden Jahr. Was sollte da denn draufstehen? Zwei Sachen können wir, glaube ich, schon mal draufsetzen, über die wir eben auch gesprochen haben. Einerseits so dieses Thema der geopolitischen Spannungen, zum Zweiten das Thema Tapering und Zinswende. Wenn Sie noch so zwei, drei weitere Stichworte da draufschreiben wollten, welche wären das?
An Makro-Events oder?
An Makro-Events beziehungsweise an Dingen, wo Sie sagen, lieber Investor, denkt da dran bitte.
Ja, die geopolitischen Spannungen kommen wir sicherlich gleich zu. Dann Tapering Zinswende, dann weiter Anstieg von Rohstoff- und Versorgerpreisen. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Rohstoffe steigen müssen. Es wurde zum Beispiel sehr wenig in die Ölexploration investiert in den letzten 10 Jahren. Da wird es einen Versorgungsengpass geben. Natürlich wollen wir alle auf grün umschalten, aber so schnell geht das nicht. Und dann ist das Angebot knapp. Also Rohstoffpreise, Preise insgesamt ist eine weitere Sache. Und das sind für mich schon die Makro-Events. Also ich habe es ja am Anfang gesagt, ich gehe in dieses neue Jahr nicht ganz so viel anders wie in das letzte. Und das letzte war ein gutes Jahr für Investoren.
Stichwort Favoritenwechsel könnten wir gegebenenfalls auch auf diesen Zettel schreiben. Sehen Sie diese Favoritenwechsel? Beispielsweise, wir haben gerade die geopolitischen Spannungen angesprochen. China war in diesem Jahr ja einer der schlechtesten Märkte weltweit. Ist das dann jetzt ein Grund, auf chinesische Aktien zu gucken und zu sagen, na, der Antizykliker greift zu, wenn es billig ist? Ist das da so? Sind umgekehrt die Technologieaktien nach wie vor eigentlich zu teuer? Man sollte jetzt mal wieder mit Blick auf Zinserhöhungen mehr auf Bankwerte setzen. Was denken Sie über Favoritenwechsel, was zumindest mal Sektoren und Branchen angeht?
Ich komme nochmal auf die geopolitischen Spannungen. Die Welt ist ja da im Wandel. Das habe ich ja in meinem Buch vor 3 Jahren auch sehr deutlich beschrieben und auch gesagt, dass hier große Verschiebungen kommen. Das eine ist eben dann die Spannung wegen der Ukraine und Russland und Belarus und was wir da jetzt wieder sehen, was wieder hochkocht. Das andere ist China. Also es wird ein Schritt weit die Welt sich deglobalisieren. Das sehen wir schon durch die langsame Abfertigung von Gütern in China. Die Chinesen wollen es vielleicht auch uns mal zeigen, dass sie da auch auf die Bremse treten können. Das sehen wir, dass bestimmte Dinge sich verknappen. Von daher ist Risikokontrolle auch, was die Regionen angeht, sehr wichtig. Wir haben immer chinesische Aktien nur selektiv gehabt, aber ich würde jetzt noch vorsichtiger sein. Wir haben natürlich russische Aktien auch nur sehr selektiv. Russland ist ja auch jetzt ein viel, viel kleinerer Markt als China. Also da kann man was machen, aber bitte nicht aus einem simplen Antizyklik-Gedanken heraus jetzt massiv in chinesische Aktien gehen, denn es kann durchaus sein, dass es da zu weiteren Verwerfungen, zu weiteren Kontrollen, zu weiteren Konflikten kommt. Deswegen fühlen wir uns schon am wohlsten mit Titeln in der sogenannten westlichen Welt plus Japan und ein paar asiatische Staaten, also innerhalb des westlichen Bündnisses plus was da so drumherum ist. Das ist schon die Basis, das sollte es auch sein, weil es eben nicht nur um die Preise der Aktien geht, sondern auch um die politischen Risiken. Favoritenwechsel? Nein. größtenteils die Investmentthesen im Bereich Rohstoffe haben sich noch nicht alle bewahrheitet, die wir schon seit ein, zwei Jahren haben. Gazprom ist gelaufen, Öl kommt auch so langsam, Erdgas und Öl kommen, Goldaktien, den trauen wir noch viel zu. Also in dem Sektor sind wir drin und daneben sind wir eben weiter in den Tech-Werten, ob groß oder klein, natürlich selektiv. Was wir nicht machen, wenn Sie sagen Banken, machen wir nicht, denn wenn Sie mal zum Beispiel die letzten 10 Jahre bei der Deutschen Bank anschauen, 25-30% Kursverlust, Gewinne zurückgegangen, Umsatz zurückgegangen, also ein Jahrzehnt der Schrumpfung. Und so geht es eigentlich weiter, weil die Auflagen für die Banken sehr stark sind. Dann kommen die Fintechs, die haben kaum Auflagen, die können den Banken Geschäft abknapsen. Dann kommen andere Wettbewerber. Also wenn da ist der Wurm drin, da würden wir auch jetzt nichts machen. Also ich habe vor 10 Jahren um die Euro-Krise rum, habe ich deutsche Banken gemacht. Die habe ich da mal auch Geld mitverdient. Die habe ich ein paar Jahre gehalten und habe sie aber vor einigen Jahren dann wirklich für mich aus dem Portfolio genommen, was mir ein bisschen wehtut. Aber als Investor muss man eben rational sein. Ich habe mein Konto bei der Deutschen Bank seit 1986, seitdem ich in die USA gegangen bin, weil ich gedacht habe, man darf nicht nur bei der Sparkasse sein. Aber als ich dann vor 1,5 Jahren lernen musste, dass die Deutsche Bank für Privatkunden keine Dollarchecks mehr eincasht, da habe ich gedacht, also was ist denn das mittlerweile für ein Unternehmen? Und das andere ist, dass mein Berater, der mit mir zur Grundschule gegangen ist, jetzt letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres ein Paket angenommen hat und in den Vorruhestand gegangen ist. So, dafür fühle ich mich noch nicht bereit, vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 15. Aber man sieht, wie da dauerhaft und nachhaltig der Wurm drin ist. Und leider eben auch in den deutschen Autobauern. Die Situation sieht etwas besser aus, aber, und die sehen optisch billig aus und die Autos sind nach wie vor gut. Aber man sieht jetzt seit dem Dieselskandal, dieser Druck, auch der internationale Druck auf der Autobranche, dann die Energiewende, der Trend zur Elektromobilität, der natürlich auch herbeigepusht und herbeigeschrieben wird. Auch das schmerzt mich etwas, aber wir sind auch schon vor einigen Jahren aus den Autobauern raus. Und natürlich kann man da auch mal kurzfristig bei einer Erholung wieder Gewinne machen. Aber das ist nicht die Art, wie wir investieren. Da sehen wir insgesamt die Zukunft doch sehr eingetrübt.
Kommen wir gegen Schluss unseres Gesprächs, Herr Professor Otte, auf das Thema der Asset Allocation zu sprechen. Mit Blick auf die Anleihemärkte, an denen es ja auch nicht gerade einfacher geworden ist, stellt sich dann schon manchmal die Frage, was bleibt uns eigentlich so von dieser klassischen Asset Allocation? Immer mehr Fondsmanager haben das, was sie in Anleihen früher, wenn sie Mischfondsmanager waren, in der Kasse oder suchen nach anderen Zinsersatz- und Stabilitätsersatzankern. Was können wir denn sagen, bleibt mit Blick auf die Asset Allocation und wie soll man, wenn man Risiken streuen will, über verschiedene Anlageklassen damit dann jetzt, egal ob als Privatanleger oder als Berater, der Privatanleger berät, damit umgehen?
Ja, ich kriege die Frage natürlich auch häufiger. Ich persönlich bin natürlich aktienlastig. Ich bin Aktienspezialist, wenn Sie so wollen. Ich möchte eine Anekdote erzählen. Das war im Hamburger Überseeclub im Jahr 2013. Und da habe ich meinen damals neuen PI-Vermögensbildungsfonds, damals hieß er noch Max-Otte-Vermögensbildungsfonds, vorgestellt und habe gesagt, wir haben Microsoft als Liquiditätsersatz. Und dann stand hinten irgendwann Microsoft war damals bei 25 und heute sind sie bei 200 oder so. Sie haben sich verachtfacht oder mehr, oder verneunfacht. Und dann stand hinten einer auf und sagte, dass ein Professor sowas sagt, eine Aktie als Liquiditätsersatz, das sei hoch unseriös. Also ich habe da nichts gesagt, habe es begründet. Ich wusste ja auch nicht, dass sie sich verachtfachen danach. Aber ein absolut solides Geschäftsmodell, krisensicher, inflationssicher, damals KGV von 13, 14. Stellte sich nachher raus, ich will den Namen nicht nennen, es war ein Anleihenmanager einer bekannten Bank. Der muss das natürlich so sehen, aber hat das auch sehr deutlich verpackt. Grundsätzlich geht um Aktien kein Weg drumherum. Also einem normalen Privatanleger würde ich da 50-60% empfehlen. Und in einem Mischfonds, aktienlastigen oder Mischfonds, würde ich auch sagen, mindestens 50%, eher mehr. Man findet mal hier und da eine kurzlaufende Anleihe, da verliert man zumindest dann keine Negativzinsen. Das kann man machen, machen wir auch. Sollte dann Fokus auf Sicherheit sein. Man kann auch 10-15% tatsächlich Kasse halten. Dann hat man eben die Negativzinsen als Kosten. Da muss man damit als Kostenfaktor rechnen. Als Privatanleger kann ich auch noch Edelmetalle kaufen, 5, 10, 15%. Aber grundsätzlich sind wir nach wie vor auf Aktien. Aber die sollten krisensicher sein. Die sollten stabile Geschäftsmodelle haben. Oder sie sollten eben mit recht guter Wahrscheinlichkeit von den Umwälzungen profitieren, wie es eben Gas- und Energiewerte wahrscheinlich machen werden.
Wir halten fest, Herr Professor Dr. Max Otte ist dankbar für die Renditen dieses Jahres, würde sich wünschen, dass es die auch in Zukunft so gibt. Er bleibt verhalten optimistisch für das kommende Jahr, trotz Zinserhöhungen, trotz Tapering und trotz geopolitischer Risiken. Investieren kann man immer, haben wir gehört. Man muss nur entsprechend streuen und schon mit Sinn und Verstand auf den einzelnen Titel gucken. Nicht der Sektor alleine macht in der Anlage Entscheidung selig. Was hätte man von einem aktiven Fondsmanager auch anderes erwarten dürfen, als dass er uns das mit auf den Weg gibt. Am Ende des Podcasts frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. In Ihrem Falle muss ich sogar fragen, wann schreiben Sie das nächste eigene Buch? Ist da in absehbarer Zeit was zu erwarten? Ich denke mal, für diesen Weihnachtsbaum wird es ein bisschen kurzfristig sein, aber gibt es im nächsten Jahr Planungen, wo Sie sagen, da kommt was raus?
Da habe ich tatsächlich was für Sie. Ich habe ja dieses Jahr 2 Bücher veröffentlicht, was ein gutes Stück Arbeit war. Und wir wollten eigentlich noch ein drittes machen. Das war dann doch zu viel des Guten. Aber die ersten 3 Kapitel sind schon fertig. Es ist die komplette Überarbeitung, also wirklich ein neues Buch eines von mir im Jahr 2014 zum ersten Mal geschriebenen Buches Endlich mit Aktien Geld verdienen. Und ich habe vor 3-4 Monaten schon angefangen. Es macht mir einen Riesenspaß und ich merke, dass ich da, glaube ich, sehr kompakt das Wissen aus mittlerweile 40 Jahren Börse zusammenfassen kann. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass es im Mai, Juni dann auf dem Markt ist, vielleicht sogar schon im April. Also Januar, Februar sind Schreibzeit und dann dürfte das Manuskript fertig sein.
Gut. Dann nehmen wir das mal als Literaturempfehlung mit ins neue Jahr. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Otte, dass Sie so kurz vor Weihnachten noch die Zeit zu einem Gespräch mit mir genommen haben. Wir werden das auch sehr kurzfristig veröffentlichen, damit es noch aktuell ist. Ich wünsche Ihnen und den Zuschauern und Zuhörern hier im Podcast natürlich ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass Sie uns alle gewogen bleiben, dass Sie diesen Podcast gerne weiterempfehlen, wo Sie die Möglichkeiten haben, liebe Zuhörer, und es auch bewerten. Und ich verabschiede mich hier aus dem ABC Tower, wie üblich, dann neben den Weihnachtswünschen und den Neujahrswünschen mit einem kölschen Tschö.